Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Hallo und herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse, die Ausgabe nach dem großen Preis von Japan. Ja, ein bisschen andere Aufteilung, als wir das normalerweise haben. Peter, der einzige von uns dreien, der direkt an der Strecke war, Jetlag geplagt. Ich auch ein bisschen aus München und Sandra auch. Wir sind uns wieder mit Teams oder durch Teams verbunden. Und die Sandra, die sitzt irgendwo im Keller und schaut aus dem Fenster. Und was ist denn da?
Wir haben Zuschauer hier beim Podcast.
Ja, ich sehe gerade.
Ja, wir haben Zuschauer. Der Leo hampelt vor dem Fenster rum, weil ich bin bei uns im Büro. Und das ist quasi wie so eine Art Souterrain, also ein Keller mit Fenster. Und der Leo spielt im Garten Fußball
also
im Moment.
Sohn, ja,
mein Sohn, genau, der kleine Mann, der
nicht
spielt Fußball im Garten.
Nein,
das wäre schlecht, wenn mein Leo das macht. Da würde nur Mist bei rauskommen, glaube ich.
Wobei unseren Daten-Leo beim Fußball würde ich auch ganz gern sehen. Das wäre, glaube ich, auch witzig. Leo
Vielleicht
Lackner.
Können wir die zweimal zusammenbringen.
Könnte amüsant werden.
Ja. Und der hat jetzt irgendwie so ein bisschen ans Fenster geklopft und wollte mir irgendwas erzählen, aber das, keine Ahnung. Jetzt kommt er auch gerade rein, der kleine Leo.
Ja, brav. Und der Peter dick eingemümmelt. Ich dachte, bei euch hat es 22 Grad gehabt an der Strecke. Was ist denn los?
Ja, wir sitzen jetzt gerade hier im Bus auf dem Weg nach Nagoya. Das ist jetzt nochmal so, also stecken hier wahnsinnig im Stau. Jetzt nach dem Rennen, das kennen wir aber aus den letzten Jahren. Da sind wir jetzt so gut anderthalb Stunden, die wir fahren werden. Normalerweise machst du das, glaube ich, in 20 Minuten. Also kann man sich vorstellen, wie der Stau hier aussieht. Und dann gucken wir weiter mit dem Shinkansen, dem Schnellzug nach Tokio, werden die Nacht in Tokio Narita verbringen, in der Nähe des Flughafens, in einem Flughafenhotel. Und dann geht es am Montagmorgen um 11 Uhr los Richtung Europa. Und ich habe es ja schon auch mal gesagt, ich versuche immer bei diesen Einzelrennen so wenig Gepäck wie möglich dabei zu haben, habe einen kleinen Koffer, meine Anzugtasche und aber das ein oder andere Jäckchen auch mit dabei. Und deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich so viel angezogen bekomme, wie irgendwie geht, dass ich die Sachen auch wieder alle mit nach Hause kriege. Im Koffer ist kein Platz mehr und in der Anzugtasche auch nicht, die reißt irgendwann.
Ja, nicht, dass sie beim Einsteigen sagen, was will die Zwiebel mit zwei Beinen hier?
Genau.
Wenn du da reinläufst.
Ja, das kann gut sein, dass sie mich auf die Waage
Wahnsinn.
Stellen.
Ja, durchaus möglich. Ja, was nimmst du mit für Eindrücke? Außer, dass das Hotelzimmer eng und sauber war, was du ja schön hier gezeigt hast auf deinem Instagram-Account, um anzuschließen an unseren letzten Podcast. Also sauber war es, eng war es auch. Alles wie erwartet, oder?
Alles wie erwartet. Also das Hotelzimmer und ich, wir werden keine Freunde mehr, definitiv nicht. Das hat was sehr depressiv Machendes auf eine Art. Also auch wenn es sauber ist, wie du ja betonst immer, Sascha, das stimmt tatsächlich, aber ja, wenn man sich einmal um die eigene Achse dreht, dann steht man schon im Hotelflur. Also so klein ist das. Und auch diese Farben, die sorgen nicht dafür, dass die Gemütsstimmung nach oben geht. Also alles in Grau und Braun und Dunkelbrautönen gehalten. Und wenn man rausguckt, guckt man auf einen großen Parkplatz und irgendwelche Stromleitungen. Also das ist nicht so toll. Wir haben aber das Glück, dass wir da ein sehr leckeres Restaurant gegenüber haben. Da gibt es dann dieses Korean Barbecue, also sehr leckeres Fleisch zu einem guten Preis, sehr gutes Bier auch. Ich glaube, da war ich jetzt von den 20 Nächten, die ich jetzt insgesamt in Yokkaichi, also in der Nähe von Suzuka, verbracht habe, 18,5 Mal. Und einmal, glaube ich, waren wir nicht essen, weil wir irgendwie später an der Strecke gegessen haben. Also viel anderes kriegt man hier da nicht zu sehen. Aber trotzdem, drumherum ist großartig. Die Menschen sind unfassbar. Ich meine, wir haben es ja auch wieder betont, all die Jahre auch wieder. Die Verkleidung, die Begeisterung, aber eben auch dieser Respekt und diese Freundlichkeit, wirklich, also das ist jetzt keine Floskel, das macht es halt dann irgendwie einzigartig. Also die Japaner sind einfach so höfliche Menschen und auch die Fans, das siehst du woanders nicht, neben ihrer Kreativität und Begeisterungsfähigkeit, das auch nochmal hervorzuheben, das macht dann schon Spaß. Und Highlight, im Rennen, glaube ich, musste man danach suchen, dann war es für mich neben der Strecke die Super Mario Kart Taxi-Tour mit Nico. Aber das, glaube ich, hat der ein oder andere ja auch schon gesehen.
Aber Peter, was war denn da los mit dem Auto, dass ihr, da, wo ihr irgendwie den Gang nicht reingekriegt habt? Weil das hat ja Nico auch nicht gleich auf Anhieb hingekriegt, ne? Also war das jetzt irgendwie so ein japanisches Hightech-Auto, was ihr da hattet, oder was war denn das?
Ja, so ein Hybrid-Auto. Also man muss natürlich mal sagen, dass ich jetzt kein Kandidat wäre dafür, um Raketenwissenschaften zu studieren. Also ich habe schon auch zwei linke Hände und bin vielleicht auch nicht ganz so geschickt bei solchen Dingen. Ich glaube, dass Nico das schon direkt auch anbekommen hätte, das Auto. Ich glaube, er wollte aber erstmal gucken, wie ich mich da schlage. Und ich glaube, irgendwann wurde es ihm dann auch zu heiß, weil das war am Freitagmorgen. Das erste freie Training stand ja dann irgendwann an. Also irgendwann mussten wir mal den Wagen in Bewegung setzen. Dann hat er mir dann geholfen. Ich finde, dass er das immer sehr freundlich und nett auch gemacht hat, sehr unterstützend. Der Nico. Nee, war nicht so einfach. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Ich glaube, ich würde noch immer in dem Auto sitzen und wir wären noch immer nicht losgefahren, wenn Nico da nicht Hand angelegt hätte. Aber ich finde, diese ganze Aktion zeigt, was für ein guter Fahrer der Nico ist. Hat er ja auch im Qualifying wieder gezeigt und heute im Rennen wäre er ja auch dann fast noch in die Punkte gefahren, obwohl er ja dieses kleine Malheur da hatte beim Restart, wo er nicht vom Fleck kam. Aber es zeigt halt einfach auch, was er für ein cooler Hund ist, in Anführungsstrichen. Also höchst sympathisch, so locker, dass er uns dann freitags morgens wirklich in sein Hotelzimmer lässt, dass wir da mal vorbei schauen können, seine ganzen Klamotten, die da noch irgendwie rumlagen, also das alles total sympathisch, diesen Spaß mitmacht, Super Mario mit der Mütze und Luigi, er war ja Luigi dann in dem Falle, also die Figur, die im Nintendo neben Super Mario da vor allen Dingen für Furore sorgt, also wie gesagt, einfach ein richtig guter Typ und schön, dass wir ihn haben aus deutscher Sicht in der Formel 1.
Man hat selbst gesehen, dass auch das Fahrerhotel und das Fahrerzimmer jetzt sich nicht so ganz groß unterscheidet von dem vom normalen Journalistenzimmer. Ne? Also fand ich jetzt auch beeindruckend. Definitiv. Dass das, also die Betten sind ein bisschen größer, aber das war's dann auch schon. Also der hat auch, also sag mal, derjenige, der das Zimmer sauber macht, muss nicht viel staubsaugen. Also weit kommt er nicht.
Aber das fand ich auch lustig von Ralf, ne? Wie der Ralf auch sagte, das sieht noch genauso aus wie zu meiner Zeit, vielleicht gab es mal eine neue Tapete. Also ich würde sagen, in Japan ist alles traditionell. Die Rennstrecke ist traditionell, die Hotelzimmer sind traditionell. Da hat sich in den letzten paar Jahrzehnten nicht wirklich was getan. Kontinuität schreibt man groß, glaube ich.
Ja, das gilt's auch für die Siegerliste, ne, zu behaupten. Jetzt wieder Max Verstappen vorne, das war zu erwarten. Allerdings, Peter, ich finde schon, dass man deutlich spürt, dass die den Atem jetzt schon spüren, also vor allem den roten Atem von Ferrari.
Ja, definitiv. Und das, was wir ja auch letztendlich dann mit dem Rennen in Bahrain schon festgestellt haben, wo es ja auch eine sehr reifenfressende Strecke und einen Streckenbelag gibt, dass Ferrari einfach einen großen Schritt gemacht hat, was diese Problematik angeht. Auch andere Dinge hat man offensichtlich ausgemerzt und das hat man auch dann heute erkennen können bei diesem Jahr. Ich hab's ja auch gesagt, Sascha, du gemeinsam mit Ralf bei diesem Stint auch von Charles Leclerc. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden der auf den Medium-Reifen war. Ich glaube 22, 23, bevor der eingeschmiert ist und konnte wirklich eine gute Pace gehen. Perez auf Abstand halten, ne, und den Abstand irgendwie auch halten auf Verstappen. Das war schon stark. Und auch Helmut Marko hat's ja gesagt, auch mit dem Ausblick Richtung des China Grand Prix, wo man vielleicht dann auch nicht genau weiß, wie der Belag ist. Also Ferrari ist dann schon auch ein Kandidat und ist wirklich nah dran. Carlos Sainz so ein bisschen, ja, neben Max Verstappen muss man ja sagen, der ein tolles Wochenende hat, aber der Mann der Stunde in der Formel 1 wieder auf dem Podium gestanden und wir haben es ja auch schon gesagt, wenn der jetzt in Saudi-Arabien auch hätte fahren können, dann wäre er wahnsinnig eng und nah dran an Max Verstappen und ich habe nach wie vor die Hoffnung, je nachdem auch welchen Streckenbelag wir haben, dass Ferrari, wenn dann wirklich mal auch eine Lücke aufgeht, dann reinstechen kann. Das war ja in den letzten Jahren einfach nicht so und ich glaube, dass sie immer dichter und immer enger drankommen an Red Bull.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass bei Ferrari sich auch hinten was getan hat, weil wir haben ja die letzten Jahre auch oft über diese Strategieabteilung gesprochen, die da öfter mal so den ein oder anderen Bock geschossen hat und da war es ja teilweise auch manchmal ein bisschen wild am Funk. Ich habe irgendwie im Moment so den Eindruck, als wäre das jetzt auch im Moment bei Ferrari in so einem Fahrwasser, wo man sich jetzt nicht so die großen Sorgen machen muss, dass wenn es mal so unvorhergesehene Sachen auf der Strecke gibt, dass die Strategieabteilung dann auf einmal vogelwild wird und da irgendwelche irgendwelche seltsamen Entscheidungen trifft, die man da nicht so ganz nachvollziehen kann. Also irgendwie habe ich da so leise Hoffnung, dass sich auch da inzwischen was getan hat. Vielleicht der Stil von Fred Vasseur final gegriffen.
Ja, wirkt fast so, ne? Also das mit Fred Vasseur scheint tatsächlich in eine Richtung zu gehen, die Ferrari gut tut. Peter, du und ihr habt aber und Fred habt keine Probleme, ne? Der hat dich wieder mal warten lassen. Zweimal, was ist denn da los? Hat er keinen Bock, der mehr auf den Füßen rumzutrampeln? Oder
ja, das
hast
ist,
du zurückgetreten?
Das ist so, vielleicht aber für den Zuschauer ganz, ganz interessant. Das ist tatsächlich so eine Thematik. Also das liegt ja gar nicht an Fred. Wir hatten das Thema ja auch schon im letzten Jahr. Das liegt so ein bisschen auch an der Kommunikationsabteilung von Ferrari. Silvia Hoffer, unsere geschätzte Kollegin, die da bei Ferrari da so ein bisschen dann auch für verantwortlich ist, die setzt uns immer relativ weit hinten auf die Liste und Fred ist immer, hat immer Blickkontakt zu uns und wird gern rüberkommen und dann kommt aber doch nochmal jemand und ja, lustigerweise gab es dann im letzten Jahr auch ja mal die Info, ja, da gibt es andere Märkte, die dann auch interessanter sind, aus Ferrari-Sicht, was dann die verschiedenen Länder auch betrifft und die verschiedenen TV-Stationen. Bin dann heute auch nur gedacht, okay, also wenn selbst jetzt Dänemark, also nichts gegen Dänemark und dieses schöne Land, aber selbst wenn die dann vor uns sind und das dann vielleicht sogar noch aus Marketing-Sicht, dann macht das irgendwie wenig Sicht, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Deutschland nach wie vor ein sehr wichtiger Markt für Ferrari ist. Also naja, wir sind da weiter dabei, dann auch eine bessere Position für uns zu erarbeiten. Das klappt mal besser, mal schlechter. Wie gesagt, an Fred, zu dem wir ja wirklich ein sehr gutes Verhältnis, einen sehr guten Draht haben, liegt's nicht. Also, aber wir werden da dranbleiben in den nächsten Wochen und nächsten Monaten könnt ihr dann natürlich dann auch alle beobachten. Und meine Schuhe haben es auch einigermaßen überstanden. Also er steht mir nach wie vor auf den Schlappen bei den Interviews, aber gehört ja mittlerweile dann auch zum guten Ton.
Aber das könntest du doch einfach direkt schon mal als erstes machen, wenn du dann quasi neben ihm stehst, dass du ihm schon mal direkt auf den Fuß steigst. Spieß umdrehen.
Das mache ich, wenn sie Weltmeister geworden sind.
Oh. Erleben wir
dann
das noch?
Dann kommt meine Retourkutsche.
Da bin ich mal gespannt, ja. Wie war es für dich mit dem Jetlag? Also für Ralf und mich ging's. Also klar, natürlich ein bisschen angenehmer als in Australien. 2 Stunden später das Ganze. Aber es ist natürlich schon auch jetzt dann sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Generell, das war schon hart. Ralf hat da eine ganz eigene Taktik. Also der ist ja eh auf dem Gesundheitstrip seit ein paar Monaten, muss man sagen. Apfelessig ist jetzt sein Geheimrezept. Ich weiß, das machen andere auch, aber er hat da extra so einen kleinen Flachmann dabei, den er dann immer bei sich trägt. Und dann es ist wirklich auch Apfelessig. Nein, ist auch wirklich Apfelessig drin, wirklich. Also ist nicht so irgendwie
oder
das
verdünnt.
Ja. Nein, pur haut er sich das Ding rein. Und auch sonst so nur ausgewählte Speisen, Körner, die er isst und so weiter. Also, ich habe mir schon Sorgen gemacht, nicht, dass er noch vom Fleisch fällt. Also mit einer Butterbreze brauchst du da nicht kommen. Ich habe extra, weißt du, hier an der Tankstelle dachte ich, ich tue ihm was Gutes, Butterbreze vorbei, nix, nö.
Was, ja, das ist ja früh um vier eine Butterbreze. Ja, früh, ja, genau,
aber zu Genüge.
Früh um vier eine Butterbreze, weiß ich jetzt auch nicht.
Kommt dann da von seiner Seite. Also, ja, aber sonst war es ganz nett. Also wir hatten Spaß, so ein bisschen.
Aber
auch wenn er das nicht mag, ne? Du, aber auch wenn er das nicht mag hier, Sandra, das ist vielleicht auch das, auf was du gerade anspielen willst, er mag es halt überhaupt nicht, er mag es einfach nicht, wenn man Bilder aus der Vergangenheit zeigt, wo er vielleicht sogar auch mal lacht und sich freut, das mag er einfach nicht.
Ach,
und deswegen habe ich ihm gar nicht erzählt, dass wir ihm zeigen.
Das mag er schon. Man mag, ich glaube, er mag schon.
Ja, aber
in der Tiefe seines, in der Tiefe seines Herzens und in der Tiefe seines Gemüts mag er es dann schon. Ich glaube, er erinnert sich ja an einige Sachen dann wirklich nicht, aber ich glaube, wenn dann solche Bilder kommen wie Podium in Suzuka 2.5 oder Platz 2 hinter Michael im Jahr 2004, ich glaube ein bisschen hüpft sein Herzchen dann doch.
Das glaube ich auch, aber ich glaube tatsächlich, dass ihm, und das klingt jetzt total komisch, wenn ich das sage, aber ich glaube, dass ihm da manchmal so dieser Fokus auf seine Person einfach unangenehm ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ne, dass er sich immer denkt, lieber fokussieren wir uns auf die Jungs, die jetzt im Auto sitzen und da fahren und lasst mich mal da raus. Das finde ich dann immer so nett. Aber ich wollte eigentlich zu diesem Gesundheitstrip nur sagen, ich glaube, also, ne, man merkt es aber, finde ich, weil ich habe mir zwischendurch schon gedacht, Sascha, wenn ihr beide da so im Bild wart, der Oberarm von Ralf, der hat noch mal ganz schön an Muckiumfang zugenommen. Also das ist vielleicht der Apfelessig und die Körner.
Du meinst, der Apfelessig ist der der Spinat für den Reich.
Vielleicht die Körner.
Ich glaube aber, dass das mit den Oberarmen nur daran liegt, dass meine so dünn sind. Da wirken seine so mächtig, weißt du? Das ist, glaube ich, der Trick der ganzen Nummer. Ich glaube, daran liegt's.
Zum Jetlag. Wir hatten das große Glück, dass wir bei der Ankunft in Tokio, der Chris und ich, also der Redakteur, der von Sky mit dabei war, dass wir wirklich eine Mammut-Tour hingelegt haben in Tokio und uns alles angeguckt haben, was nicht bei drei auf dem Baum war, eine lange Tour hinter uns gebracht haben, dann auch diesen ganzen Weg noch nach Yokkaichi gefahren sind. Ich habe es ja gerade gesagt, also der gleiche Weg, den wir jetzt auch zurücklegen werden, vielleicht einen Tacken schneller, ging es am Dienstag, aber ja, nicht ganz so zügig, oder beziehungsweise am Mittwoch. Aber das hat uns in die Lage gebracht, dass wir am Mittwochabend bei Ankunft einfach so müde waren, dass wir ins Bett gefallen sind und bis 6 Uhr geschlafen haben am Morgen, trotz dieser 7 Stunden Zeitumstellung. Und dann bist du schon mal einigermaßen drin und das hat echt Wunder gewirkt. Also von daher bin ich einigermaßen gut reingekommen, besser als in Australien. Da waren es natürlich auch 10 Stunden. Aber jetzt geht das ganze Kommando ja wieder zurück. Ich glaube, in Hamburg werde ich ein bisschen mehr leiden, aber naja, das sind dann eben auch die Dinge, die mit dazugehören, wenn man mit der Formel 1 unterwegs sind.
Du, weil du es gerade sagst hier mit Tokio, was habt ihr euch alles angeguckt? Ich meine, Tokio ist groß, kann man viel machen, aber was waren besondere Dinge dabei? Er war dann an der Megakreuzung mit den 824.000 Zebrastreifen und irgendwo noch?
Shibuya Crossing. Ne? Also letztendlich gibt es halt diese paar Stunden Tour und die haben wir gemacht. Shibuya Crossing haben wir uns angeschaut. Wir waren sehr nett Sushi essen in so einem kleinen Laden direkt am Fischmarkt. Dann habe ich Tee eingekauft. Chris hat das genauso getan. Ich für meine Frau. Chris dann eben auch für zu Hause. Und ich weiß gar nicht, ob wir sonst noch irgendwie was gemacht haben. Nee, ich glaube, das ist es dann schon gewesen, weil es auch leider geregnet hat. Das war so ein bisschen unser Pech. Haben wir uns nicht abbringen lassen von, trotzdem so ein bisschen zu gucken. Kirschblüten, Bäume haben wir auch gesehen. Also auch das haben wir abstreichen können. Ich bleib dabei. Tokio ist halt einfach eine Wahnsinnsstadt. Kann man mit Sicherheit auch eine ganze Woche verbringen, viel sehen, viel machen, auch in der Umgebung. Leider fehlt dann hier und da manchmal die Zeit, aber ja, wer das mal kombinieren möchte, lohnt sich mit Sicherheit, dann zu sagen, man ist vielleicht das Wochenende dann in Suzuka und schaut sich Tokio an und mit Sicherheit auch die Umgebung, die es hier gibt. Also schon wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen und interessante Kontraste zu sehen. Also Japan eine Reise wert mit Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall. Und für Yuki Tsunoda war es auch ein erfolgreicher Ausflug in die Heimat. Ne? Eltern waren ja da, hat man gesehen, und er selber ist in die Punkte gefahren, jetzt zum wiederholten Mal. Also ist schon spannend. Ne? Peter Bayer hat ja richtig leuchtende Augen bekommen. Sandra, das hast du mit Sicherheit auch mitbekommen, das Interview, das Peter mit ihm geführt hat nach dem Rennen, über die Leistung von Yuki Tsunoda. Und mal schauen, ob er sich jetzt wirklich stabilisiert. Das heißt, er hat, finde ich, schon eine Nasenlänge ist er voraus zu Danny Ricciardo. Hätte ich nie gedacht, ne, bei dessen Nase, dass das geht, aber Nasenlänge ist er vor ihm.
Nasenlänge ist da vor ihm, das stimmt. Und ich finde da auch, dass Yuki Tsunoda da einfach echt auch einen Schritt gemacht hat. Also ich setze das mal so ein bisschen in Vergleich mit Max Verstappen. Der ist ja quasi auch im Formel 1 Umfeld oder im Formel 1 Rennkalender erwachsen geworden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade bei Yuki Tsunoda auch passiert ist. Vielleicht auch, weil sich seine Rolle im Team verändert hat. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er sich einfach ein bisschen besser im Griff hat. Also fluchen, außer sie lassen es uns nicht mehr hören von der Weltregie, aber fluchen tut er irgendwie nicht mehr so viel.
Er hat diesmal gelobt, Sandra. Er hat diesmal sogar gelobt, ne? Die Crew hat er gelobt.
Ja, ich weiß.
Beim Boxenstopp.
Ja, das ist. Vielleicht war das aber auch der heimische Einfluss. Die Höflichkeit der Japaner hat dann vielleicht wieder auf ihn übergeschwappt, was er vielleicht in Milton Keynes und in Faenza so ein bisschen verloren hatte zwischendurch. Aber ich habe echt den Eindruck, dass er jetzt wirklich persönlich, in der Persönlichkeit einfach auch einen Schritt gemacht hat, sich von der Weiterentwicklung her einfach einen großen Schritt gemacht hat und bin ganz gespannt, wie das dann weitergeht, weil sowas wird ja auch gerne mal auf die Probe gestellt, wenn es dann vielleicht doch auch sportlich mal nicht mehr so ganz rund läuft. Aber momentan, finde ich, macht Yuki Tsunoda einen Top-Eindruck.
Ja, meine These ist die, dass Dr. Helmut Marko ihm da schon mal klar auch zu verstehen gegeben hat, dass was die Stunde geschlagen hat für Yuki Tsunoda, vierte Jahr mittlerweile in der Formel 1, also mit vielen Fehlerchen hier und da, dann seine Ausbrüche, ihr habt es gerade gesagt, übers Radio, und ich habe ja heute auch mit Dr. Helmut Marko gesprochen, der das ja dann auch nochmal gesagt hat, dass das auch besser geworden ist, eben dieses Fluchen, dass er da ruhiger und disziplinierter geworden ist. Also ich glaube schon, dass sie ihm auch ganz klar zu verstehen gegeben haben vor dieser Saison, dass es für ihn jetzt auch darum geht, seine Position wirklich auch zu finden in der Formel 1. Ich glaube nach wie vor nicht, dass er wirklich in der Lage ist oder ein möglicher Kandidat ist für einen Platz bei Red Bull neben Max Verstappen oder als Ersatz für Perez oder wer weiß, was da auch noch passiert, können wir ja später noch drüber sprechen, aber ich glaube, dass er zumindest mal seinen Platz eindrucksvoll jetzt zementiert, auch im Vergleich zu Daniel Ricciardo, vielleicht ein Kandidat auch bei anderen Teams ist, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, da wird wahrscheinlich wahnsinnig viel passieren, dann auch in Richtung des nächsten Jahres, also den Schritt hat er gemacht, den zu Red Bull oder in Richtung Red Bull, den traue ich ihm nicht zu.
So, Peter, jetzt musst du aber was lüften, ne? Ich meine, war groß angekündigt, dass die Bilder oder das Bild, das um die Welt ging, da haben wir drei große Köpfe, also wir hatten, also zwei auf jeden Fall, wir hatten Dr. Helmut Marko und Carlos Sainz und daneben du, also das sah wirklich so aus, als hättest du hier Verhandlungen übernommen. Um was ging es jetzt? Du willst es jetzt mal verraten, hoffe ich.
Ja, wenn du sagst, drei große Köpfe, also zwei auf jeden Fall, was den Promi-Faktor angehen, und ich habe ja auch einen westfälischen Dickschädel auf jeden Fall, also dann kann man zumindest mal sagen, von der Kopfgröße passt das dann, das Bild, was du sagst, drei große Köpfe. Also wirklich lustig, dass das dann solche Wellen geschlagen hat, in Anführungsstrichen oder Anführungszeichen. Viele haben mich gefragt, sag mal, was wurde da geredet, und krass, dieses, jenes, das, bitte verrat. Und es war tatsächlich ganz lustig, weil ich mich mit Dr. Helmut Marko unterhalten hatte, und dann kam eben Carlos Sainz dazu. Das Erste, was ich sehr interessant fand, war, dass du siehst, was für einen Respekt Carlos Sainz gegenüber Dr. Helmut Marko hat. Also der stand da wirklich wie, in Anführungsstrichen, wie ein Schuljunge dann bei Marko, war wahnsinnig höflich, und du hast gesehen, wie da die Hierarchie dann aussieht. Also wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Carlos Sainz war ja auch Teil der Red Bull-Familie. Und dann eben ganz witzig, weil Marko dann nochmal gesagt hat, herzlichen Glückwunsch auch zum Sieg da jetzt in Melbourne. Echt stark, also mit so einer Bürde und so. Das war eindrucksvoll. Ja, danke, danke, danke. Und auch jetzt hier mit der Strecke hier und so weiter und dem, was ihr da mitbringt und sowas, das sieht doch sehr, sehr gut für euch aus. Und dann sagte der Sainz, das weiß ich jetzt gar nicht genau, da sehe ich euch schon stärker mit eurem Update auch und so weiter. Und dann hat der Helmut in seiner einzigartigen Art und Weise so ein bisschen geschmunzelt und hat gesagt, ich wollte nur höflich sein. Und da mussten alle lachen. Ja. Und das war das Bild und das, was da gesprochen wurde. Also ich glaube, das kann man ja dann ruhig mal verraten, weil es jetzt nicht die ganz großen Interner da irgendwie sind. Aber ja, es zeigt halt irgendwie auch, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wie nett es dann auch miteinander zugeht, auch in der Formel 1. All diese Geschichten, die es da zu erzählen gibt und was diesen Formel 1-Kosmos dann auch so bunt werden lässt.
Ja, um nur das nochmal zu erklären, also da wurdet ihr dann beobachtet von Kameraleuten, die das Bild dann gefilmt haben oder die Szene gefilmt haben, und teilweise dann auch Fotografen, die es fotografiert haben, und das wurde dann gepostet auf Social Media. Ne? Das war der Hintergrund der ganzen Nummer.
Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass sie sich alle gewünscht hätten, dass ich da endlich mal rausgehe aus dem Bild, weil dann wäre es natürlich nochmal konspirativer gewesen. Sainz und Marko, was haben die da zu besprechen gehabt? Aber natürlich, wenn ich daneben stehe, dann wird sich wahrscheinlich auch jeder denken können, dass es da jetzt nicht um mögliche Vertragsgespräche gegangen ist. Aber ja, mein Gott, wie gesagt, so war es dann nun mal in dem Fall, und war eine ganz nette Situation.
Ja, Ja, aber ich finde das immer so lustig, was für Dynamiken das einfach annimmt, weil ich meine, solche Situationen, die entstehen ja im Fahrerlager schon ab und an mal, ne? Dass da irgendwie du dich mit jemandem unterhältst, dann kommt noch jemand anderes dazu und so weiter und so fort. Und wenn das aber halt gerade eben jetzt in der jetzigen Situation, was den Fahrermarkt auch angeht und so, ne, dass es dann einfach gerade in dieser Personalie mit Carlos Sainz halt auch irgendwie so eine lustige Dynamik annimmt, finde ich echt immer witzig, weil ich kenne das ja auch oft, ne, wenn du dann da irgendwie stehst und du unterhältst dich, und es wird dem Peter bestimmt auch so gegangen sein, dass danach wahrscheinlich auch alle, die dich dort gesehen haben mit diesen Zweien, sofort zu dir gerannt kamen und gefragt haben, was war's, was gab's, was habt ihr gesprochen und so. Das finde ich immer sehr lustig.
Ja, gut, in dem Fall jetzt nicht, ne, weil es ja dann schon Journalisten sind, die wissen das ja dann einzuordnen, aber es kam dann eher das Feedback jetzt über Social Media dann auch von Zuschauern oder von Leuten, die uns folgen, ne, die es dann vielleicht auch nicht so einordnen können. Ich glaube jetzt, wenn wir da im Paddock untereinander sind, du sagst ja gerade, die Situation hast du ja öfter, da kommt jetzt dann kein Journalist und fragt dann einfach, was habt ihr da jetzt gerade besprochen? Also das, glaube ich, können die Kollegen dann einordnen, so wie wir es ja andersrum auch einordnen können.
Durchaus, auf jeden Fall eine nette Geschichte. Ja, nicht so nett war es für Mercedes, auch da muss man sich schon auch die Frage stellen, was passiert da eigentlich? Kann ja eigentlich nicht sein, dass die immer noch nicht genau wissen, was mit dem Auto los ist. Mit weniger Sprit an Bord, also gegen Ende des Rennens funktioniert es, mit viel dann nicht. Und ich fand da die Aussage von Toto Wolff, also ehrlich gesagt, ein bisschen besorgniserregend, wo er sagt, wir lernen und lernen und lernen. Also das würde ich jetzt eher sagen, dass das bei einem Team wie Alpine vielleicht so ist oder bei Haas, aber dass Mercedes im Live-Betrieb lernt, finde ich beängstigend.
Ja, Sandra, Sascha, ich komme da auch nicht mehr mit, ne? Also das ist ja wirklich eine Achterbahnfahrt, was Mercedes da irgendwie hinlegt, auch von den Gefühlen her. Und ja, Lewis Hamilton, der dann am Freitag begeistert ist, was das Auto angeht, und auch am Samstag dann nochmal sagt, das beste Auto seit 3 Jahren, und denkst so, okay, wo stehen sie denn? Ui, irgendwie auf, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10, ja, diese Plätze, also irgendwo drittes, viertes, fünftes Team irgendwie im Feld, und du denkst dir, okay, das ist jetzt der Anspruch, und auch was, ja, dieses Lernen angeht und die Kurven, die man dann nimmt, und ja, auch jetzt dann zwischen den Rennen Russell, der in Brackley war, also im Stammwerk von Mercedes, was die Formel 1 angeht, nochmal im Simulator saß, um da auch nochmal zu gucken, welchen Schritt man irgendwie wie machen kann. Und ich bleib dabei, die sind halt einfach weit weg von der Musik. Ich bin gespannt, ne, auch bei all diesen Thematiken, wer geht da vielleicht dann auch in Richtung der nächsten Saison hin. Das wird höchstwahrscheinlich auch im nächsten Jahr kein Weltmeisterauto sein, weil die einfach nach wie vor so im Dunkeln tippen und tappen, was das Verständnis von diesem Auto angeht.
Ja, die müssen einfach irgendwie hoffen auf die Regeländerung 2026. Die birgt dann ja doch auch immer noch mal irgendwie Chancen, sich wieder zu rehabilitieren. Aber ich finde gerade, dass Mercedes und Ferrari da momentan so die Rollen getauscht haben. Also das war, wo wir die letzten Jahre über Ferrari so ein bisschen den Kopf geschüttelt haben, schütteln wir jetzt über Mercedes. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wenn es dann auch eben an die ersten Upgrades und so geht, weil da war ja schon Mercedes eigentlich immer relativ stark, Fehler dann mit so einem Upgrade relativ gut beheben zu können. Aber ich habe jetzt gerade tatsächlich einfach auch den Eindruck, dass sie gar nicht wirklich wissen, woran es genau liegt. Und dann kannst du natürlich auch mit dem Upgrade vielleicht nicht ganz so viel Boden gut machen. Bin da aber tatsächlich mal gespannt, wenn die da mal irgendwie ein größeres Paket bringen, was das dann bringt.
Ja, wobei das mit den Upgrades hat letztes Jahr ja auch nicht so wirklich funktioniert, ne? Also das ist schon, also ich glaube, das Hauptproblem, was ich gehört habe, ist, dass sie sehr viele von ihren Top-Mitarbeitern gehen haben lassen müssen aufgrund des Cost-Caps. Also die waren, bevor diese Obergrenze eingeführt wurde, schon, was jetzt die Gehälter anbelangt, bei ihren Ingenieurinnen und Ingenieuren sehr, 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 sehr gut unterwegs, und um eben das einhalten zu müssen, mussten sie sich von dem einen oder anderen trennen, und das wurde dann aufgefüllt durch unerfahrenere, jüngere Kolleginnen und Kollegen, die natürlich jetzt erst noch, und das ist vielleicht auch das, was Toto Wolff meinte, lernen müssen, ja, also in welche Richtung müssen wir das Auto entwickeln. Ich glaube, dass das auch dahin geht, also eher an die Köpfe, die quasi die Sachen entscheiden, und das ist, denke ich, das Hauptthema. Da sind wohl auch viele Absolventinnen und Absolventen von der Uni dabei, also die frisch und neu im Job sind, und das dauert dann offensichtlich. Und die 2014 da mit dabei waren, als diese unfassbare Reise losging, da sind fast keine mehr im Werk und da, und Das ist schon ein Problem, glaube ich, dann auf sich. Deswegen wird es wahrscheinlich auch 2026 schwer. Und das wird sich dann auch, Peter, mit Sicherheit der ein oder andere Fahrer überlegen, ob das dann wirklich so die mega attraktive Adresse ist, zu Mercedes zu gehen und dann vielleicht doch eher vielleicht zu Aston Martin zu wechseln.
Ja, möglicherweise, ne? Wenn wir bei Max Verstappen sind und wenn es da möglicherweise doch noch den Weg rausgeht, gibt von Red Bull, was ich nicht glaube irgendwie, weil er sagt ja auch immer, er will da sein, wo das schnellste Auto ist. Das ist derzeit seit Red Bull. Okay, gucken wir mal ein Jahr weiter Richtung 26. Was passiert dann? Ich kann es nicht einschätzen, was dann kommt. Das, glaube ich, können wir alle nicht. Aber in Richtung des nächsten Jahres gedacht, ne? Für die Topfahrer, die dann vielleicht auch noch auf dem Markt sind. Sebastian Vettel eventuell oder auch einen Carlos Sainz, über den wir schon gesprochen haben. Ja, ist es dann Mercedes oder doch eher Aston Martin? Also ich habe eher da das Gefühl, dass Aston Martin sich kontinuierlich steigert und Mercedes gerade so ein bisschen stagniert und mit vielen Parolen unterwegs ist. Ralf sagt immer, es gibt eine Dynamik in der Formel 1, deswegen kann man das nie wissen, was dann da noch kommt. Aber Stand jetzt, wenn ich ein Top-Fahrer wäre, wie zum Beispiel Carlos Sainz, und die Wahl hätte zwischen Mercedes und Aston Martin sportlich gesehen, ja, würde ich wahrscheinlich eher Richtung Aston Martin tendieren.
Ja, meine ich. Würde ich auch machen. Also das wäre auch so mein Move momentan. Aber gut, wahrscheinlich wissen wir sowieso nicht alles und es gibt im Hintergrund genügend andere Informationen, die eben nicht bekannt sind. Aber trotzdem, so sieht's zumindest aus. McLaren hat's, glaube ich, ein bisschen im Rennen vermurkst. Also ich glaube, dass man den Lando Norris durchaus in Richtung Podium hätte bringen können mit der besseren Strategie. Das haben sie diesmal nicht gut gemacht, ne? Ja, finde ich auch. Also da war mehr drin. Also zumindest hätte man, glaube ich, mit Lando ein bisschen mehr Druck ausüben können, weil somit hat man die Tür geöffnet für die Strategie, die dann Ferrari gewählt hat. Und ich meine, wir hatten ja gerade schon noch über Charles Leclerc gesprochen. Tolle Leistung dann im Rennen. Das war super. Auch Carlos Sainz wieder mit einem großen Move. Das war wirklich toll. Und Oscar Piastri, finde ich, hat ein schlechteres Rennen jetzt, als die Vergangenheit schon ein paar Mal gezeigt hat. Der war nicht gut, fand ich. Also hat mir nicht gefallen. Jetzt im Vergleich auch zu Lando.
Ja, war irgendwie nicht so sein Wochenende, ne? Also hatte ich so den Eindruck, dass da vielleicht auch nicht so dieser richtige Flow aufgekommen ist. Kann natürlich auch sein, dass das vielleicht auch einfach eine Strecke ist, die ihm nicht wirklich liegt und mit der er noch nicht so gut klarkommt, weil sie ist ja schon eine sehr, sehr anspruchsvolle, sehr fordernde Strecke und er ist natürlich nun mal auch noch am Anfang seiner Formel-1-Karriere und da kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Strecke wie Suzuka dich halt auch so vor das ein oder andere Problemchen mal stellt, mit dem du dann einfach nicht gut klarkommst und einfach nicht in der Lage bist, deine wirklich beste Leistung auch auf die Strecke zu bringen.
Ja, durchaus. Aber der Anspruch hat er natürlich auch an sich selbst. Klar, auf jeden Fall Minimum auf Augenhöhe mit Lando Norris zu sein. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Veranstaltung. 5. Rennen der Saison schon. Wir bleiben in Asien, sind in China, in Shanghai. Nach 2019, nachdem 4 Jahre lang dort die Formel 1 nicht war, jetzt endlich wieder. Bin gespannt, in welchem Zustand die Strecke ist. Es wird ein Sprint-Rennwochenende sein. Also das wird nicht so einfach. Das ist ja auch jetzt im Nachgang des Rennens am Sonntag auch angeklungen, dass das eine große Aufgabe wird für alle Beteiligten. Insbesondere auch für den Peter, der wieder dorthin fliegen wird, was die Zeitumstellung anbelangt. Aber ist für uns alle angenehmer. 2 Stunden später alles. Also das sind dann schon Zeiten, da kann man sich eher mit anfreunden, was es aufsteht. Den anbelangt, Peter, ne?
Vor allen Dingen hier dann in Deutschland.
Ja, da ist dann wenigstens schon hell, wenn man aufsteht.
Ja, genau. Das ist ja dann für euch auch eine harte Nummer nach wie vor. Dann immer wieder in diese früheren Zeiten zu rutschen, wenn wir in Asien sind. Ja, aber jetzt geht's einmal zurück nach Deutschland. Erstmal wieder den deutschen Rhythmus aufnehmen, um dann wieder in den asiatischen Rhythmus zu kommen. Also da machst du schon was mit bei der Formel 1. Ein Hinweis übrigens noch, Gewinnspiel gibt es ja auch bei uns noch bei Sky Sport Formel 1, Social Media Kanäle, Instagram allen voran. Also wer sich eine der beiden unterschriebenen Mützen von Super Mario oder von Luigi sichern will, von Nico Hülkenberg unterschrieben wohlgemerkt, der schaut da einfach mal vorbei, wie Gewinnspiel läuft und läuft dann mit Sicherheit auch noch bis Richtung des großen Preis von China. Aber wir hören uns ja auf jeden Fall vorher nochmal.
Auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse dann am kommenden Dienstag, wie immer, ab 12 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Und dann widmen wir uns ausgiebigst Shanghai. Peter, du wolltest doch was sagen?
Ich wollte nichts mehr sagen. Ich bin durch.
Ah, es sah so aus. Na dann.
Sayonara.
Guten Flug. Danke. Ja, sayonara. Macht's gut, gute Erholung und eine gute Woche für alle. Ciao, ciao.
Schöne Woche an euch. Tschüss.
Ciao, ciao.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.